Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Erstmal habe ich einen persönlichen Bezug zu Wuhan. Wir haben ich habe dort zwei Turniere gespielt. Eins quasi so ein bisschen als Gegnerbeobachter für einen Kollegen, einen spanischen Kollegen, der mit seiner Mannschaft, mit der U17 seinerzeit dort war. Das war gleich am Anfang meiner Tätigkeit. Und dann bin ich mit meiner Mannschaft selbst mal hingeflogen, habe ein erfolgreiches Turnier in Wuhan gespielt, so dass ich da auch mit der Stadt was anfangen kann. Habe so die Bilder vor Augen, wie die Stadien, wie die da stehen und wie die Stadt aussieht und so weiter. Also da habe ich schon ein bisschen was erlebt und ist mir natürlich der Schreck in die Glieder gefahren. Ist ja klar, als ich gehört habe, was sich da entwickelt.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr habt gerade schon gehört, da hat jemand Kontakt zu Wuhan gehabt, persönlich dort gewesen und kommt aus dem Fußball. Wer mein Gast ist? Es ist Stefan Böger. Den kennt ihr vor allen Dingen aus seiner Bundesliga-Zeit beim Hamburger SV. Er hat lange Zeit bei Guangzhou Evergrande in China die U19 trainiert. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass er dort in China im Einsatz war. Und mit ihm habe ich über die aktuelle Situation, über China und Corona gesprochen, die er dort vor Ort erlebt hat. Wer mich noch nicht kennen sollte, will ich mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 28 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sport1 und Amazon, habe rund 1200 Topspiele aus dem In- und Ausland live kommentiert und auch von den Welt- und Europameisterschaften die Spiele live berichtet und bin seit einiger Zeit mit dem Podcast-Angebot Bosses Bundesliga-Blog auf den Plattformen dieser Welt vertreten. Heute mein Gast Stefan Böger, den kenne ich aus seiner Zeit beim FC Gütersloh. Dort haben wir nämlich quasi zusammen zu tun gehabt. Ich habe damals die Spiele der zweiten Bundesliga vom FC Gütersloh live für Radio Gütersloh kommentiert. Und Stefan Böger hat damals für den Zweitligisten gespielt und ist dann, sicherlich auch für ihn persönlich etwas überraschend, mit 31 Jahren nochmal in die erste Liga zum Hamburger SV gewechselt und dort noch 129 Spiele absolviert. Stefan Böger war lange Zeit Trainer bei Guangzhou Evergrande, hat dort die U19 trainiert und das ist noch gar nicht so lange her, dass er diesen chinesischen Verein verlassen hat und jetzt in Japan in Yokohama beheimatet ist. Er hat direkten Kontakt, das habt ihr am Anfang gehört, mit der Stadt Wuhan gehabt. Mit dem Coronavirus ist er Gott sei Dank nicht infiziert. Es geht ihm gut, der Familie geht es gut, dass wir zunächst einmal über den Fußball sprechen, aber auch über die Corona-Krise in China, die er direkt aus nächster Nähe verfolgt hat. Stefan Böger begrüße ich, unseren Fußballexport quasi nach Asien. Die Fußballfans werden ihn kennen von seiner Bundesliga-Zeit beim Hamburger SV. Da hast du gespielt, vorher beim FC Gütersloh, Fortuna Köln, MSV Duisburg, Hansa Rostock und bist seit einiger Zeit in Asien unterwegs, sogar in China gearbeitet, bei Guangzhou Evergrande den Nachwuchstrainer gemacht. Die Zeit ist schon ein bisschen vorbei, aber natürlich in diesen Corona-Zeiten fragt man sich, Asien, China, Stefan Böger ist da. Wichtigste erste Frage, wie geht es dir, wie geht es deiner Familie?
Ja, uns geht es sehr gut. Wir sind gesund. Das ist in diesen Tagen, diesen Zeiten die Hauptsache. Auch meine Familie in Deutschland ist gesund. Das ist immer die nächste Frage. Wenn wir telefonieren, wenn wir uns austauschen, was sich deutlich intensiver gestaltet mittlerweile, das ist gut so. Und wir sind immer wieder froh, wenn wir die freudigen Nachrichten aus der Heimat bekommen, dass es allen Freunden und Familie allen gut geht. Uns geht es ja auch gut und das soll auch so bleiben.
Das wünschen wir euch auf jeden Fall. Im November 2017 bist du rübergegangen nach China, hast dort die U19 von Guangzhou Evergrande übernommen. Evergrande, die Chinesen haben sowieso eine komische Vereinsphilosophie. Die nehmen gerne so italienisch-englische Namen. Evergrande, also immer groß, soll es wahrscheinlich übersetzt werden. Stell uns diesen Verein mal vor. Was ist das, wenn man vergleichen würde mit deutschen Vereinen? Was wäre so ein Pendant in der Bundesliga etwa?
Ja, wir steigen mal ganz hoch ein. Das ist unter Fußballexperten der FC Bayern München von Asien. Also nicht FC Bayern München von China, sondern FC Bayern München von Asien immerhin. Das nehmen sie für sich in Anspruch. Und national mit 7 Meisterschaften in den letzten 8 Jahren ist das auch so. International, Asiatische Champions League, dann reicht es nicht immer für den Titel, aber der Verein spielt immer wieder vorne mit, auch im Gesamtasien, und dementsprechend haben sie sich den Namen verpasst, Evergrande. Passt für die Bedeutung nach innen und nach außen, passt das eigentlich ganz gut.
Ja, seit 2010 haben sie bis 2017 durchgehend den chinesischen Meistertitel geholt, zweimal die asiatische Champions League gewonnen. Also der Vergleich Bayern München ist nicht ganz verkehrt. Und bei diesem, das weißt du besser, Weltpokaler, was war das? Da haben sie gegen Bayern sogar gespielt und 3-0 verloren. Da gab es mal so ein direktes Aufeinandertreffen, ne?
Da gab es ein direktes Aufeinandertreffen. Das gibt es ab und zu auch in der Sommerpause, wenn die Bayern rüberfliegen nach Asien und in China auch aufkreuzen. Dann gibt es diese Vergleiche schon auch mal. Und in diesen direkten Duellen, auch wenn es dann eben im Sommer ist und die Bayern in der Vorbereitung sind, die Chinesen mitten in der Meisterschaft, weil hier über das Kalenderjahr gespielt wird, sieht man schon deutliche Unterschiede. Deswegen, das ist sicher auch der Tenor grundsätzlich, Asien, Europa oder China, Deutschland, darf man das nicht vergleichen, und das macht auch überhaupt keinen Sinn.
Und da kommt der Stefan Böger aus Deutschland nach China und übernimmt dort die U19. Wie sind die denn auf dich aufmerksam geworden, dass sie sagen, das ist genau der richtige Mann für uns?
Es gibt eine Vorgeschichte. Mein Vorgänger in dieser Position war der Marco Pezzaioli, seinerzeit mein Kollege beim Deutschen Fußballbund im U-Bereich. Und der Marco war eine ganze Zeit hier, hat das hier ordentlich gemacht in China. Dementsprechend waren sie daran interessiert, wieder einen deutschen Import zu holen. So, und dann manchmal ist es so aus heiterem Himmel, dann klingelt das Telefon, ich liege auf Mallorca im Urlaub und unbekannter Kontakt, ja, Nachfrage, hast du Lust nach China zu gehen? Da muss man sich ja heutzutage wirklich hüten. Da rufen ja ständig Leute an mit irgendwelchen dubiosen Angeboten, Anfragen. Und dann war ich dann auch erstmal entspannt. Und wir haben aber den Prozess dann fortgeführt, bin rübergeflogen und habe mir es angeschaut und nach diversen Gesprächen dann auch gesagt, ich komme, ich helfe mit, da anzupacken. Und so sind dann immerhin fast 2 Jahre draus geworden.
Seit 2017, da gehst du also in ein Land, wo du die Sprache nicht beherrschst, die Schrift nicht beherrschst, die Mentalität, glaube ich, eine ganz, ganz andere ist, als wir die in Deutschland üblicherweise haben. Man sagt immer ganz gern, totales Risiko, Neuland, ich will nochmal eine neue Kultur kennenlernen, was die Profis ja oft sagen. Bei dir hat das ja wirklich volle Pulle gestimmt. Und dann diesen Job, den Nachwuchs U19 zu trainieren, den Übergang in die erste Mannschaft, du hast eben gesagt, von Bayern München, von Asiens. Wie schwer ist dir das gefallen, da schnellstmöglich heimisch zu werden, zumindest in Anführungsstrichen, aber auch eben erfolgreich zu sein, mit jemandem zu reden, der deine Sprache nicht beherrscht, du seine nicht, und trotzdem, dass ihr euch da verständigt habt?
Das Wichtigste ist in dem Beruf sowieso die Sprache. Und du hast es gesagt, das sind natürlich limitierende Faktoren, die da mit reinspielen. Du brauchst gar nicht großartig drüber nachzudenken. Wenn du dich entscheidest, in solche Aufgaben reinzugehen, in ein solches Land zu gehen, völlig fremde Kultur, fremdes Land, fremdes Umfeld, klimatische Extrembedingungen, dann hast du dich dafür entschieden und dann tust du gut daran, es auf dich zukommen zu lassen. Die gar nicht so eine große Platte zu machen darüber, ja, was im Einzelnen passiert, positiv, negativ, sondern dich zu konzentrieren auf deine Aufgabe, auf die Herausforderungen, die vor Ort dann da sind. Das geht, wie gesagt, bei den Wetterbedingungen los und hört bei Kaderplanungen auf. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich als erstes eine Liste von Namen meiner Spieler in die Hand bekommen habe. Logischerweise auf Chinesisch habe ich es erstmal darauf hingewiesen, dass ich mich schwer tue, das überhaupt ansatzweise zu entziffern. Natürlich haben sie es dann übersetzt auf Englisch. Da war es ein bisschen einfacher in sogenannten Jinping-Sprachen. Und auf jeden Fall war die ersten Wochen geprägt davon, 30 Namen meiner Spieler zu lernen, die Positionen, die Rückennummern, die Gesichter zuzuordnen, genauso die meiner Staffmitglieder. Das hat schon eine ganze Weile gedauert, ehe ich die überhaupt erstmal zuordnen konnte. Und dann haben wir uns in die Arbeit gemacht. Wir haben angefangen zu trainieren und haben das im ersten Jahr ganz erfolgreich getan.
Also ich will den Chinesen ja nicht zu nahe treten, aber ich sag's trotzdem mal. Für mich sehen die gesichtsmäßig alle gleich aus. Hast du die wirklich auseinanderhalten können?
Das gab es. Jetzt hilft mir natürlich meine Trainererfahrung. Klar, in Deutschland sehen sie schon alle ein bisschen anders aus, ist keine Frage. Ich hatte durchaus immer so 2-3 Pärchen, ja, wo ich dann echt überlegen musste, war es jetzt die 25 oder die 7. Ich habe den dann im Training extra Leibchen angezogen mit den Rückennummern, dass ich es ein bisschen besser zuordnen konnte. Jetzt haben die auch noch auf einer Position gespielt, war es dann doppelt schwierig. Habe dann sicher auch mal den Falschen angesprochen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Die wissen, wo ich herkomme, dass ich deren Sprache nicht spreche. Ich weiß, dass ich normal nicht mit ihnen kommunizieren kann. Aber wir sind im Fußball und im Fußball zählt die Fußballersprache. Und da versteht man sich nach relativ kurzer Zeit gut. Ich hatte einen sehr guten Simultan-Dolmetscher dabei. Das war mir wichtig, dass es nicht nach und nach übersetzt wird, sondern während ich spreche, derjenige auch spricht. Und dementsprechend haben wir uns da gut gefunden. Das ging zügig.
Gab es denn da irgendwelche Spieler, das ist jetzt ja 2 Jahre her, dass du angefangen bist, hast jetzt im Sommer letzten Jahres aufgehört in China, Spieler, die wir jetzt schon irgendwo im Auge haben sollten oder die vielleicht sogar jetzt schon auf sich aufmerksam machen konnten?
Leider nein. Es ist eine unglaubliche Menge an Spielern, die sich versuchen, die durch die Nachwuchsmannschaften durchgehen, nach oben durch, durchaus. Aber selbst die Ansprüche bei Evergrande sind so hoch, dass ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs verdammt, verdammt gut sein muss, um da durchzukommen. Und ich habe es nicht erlebt. Da waren immer mal welche, die im Training teilnehmen durften. Aber dass da einer nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hätte, das war nicht der Fall. Da war ja zwischen unserer Mannschaft und der ersten immer noch die zweite Mannschaft. Da sind dann auch Spieler dabei, die dann zwischen 19 und 24, 25 sind. Die haben es dann auch in der Regel nicht geschafft. Also ein Evergrande ist so gut betucht. Die brauchen das Top-Niveau auf asiatischem Champions-League-Niveau, dass sich die Spieler von außerhalb holen und weniger aus dem eigenen Verein.
Das würde jetzt so suggerieren, dass das so eine Ansammlung von internationalen Stars ist. Das ist aber im chinesischen Fußball gar nicht möglich. Da ist genau vorgeschrieben, wie hoch die Anzahl von Ausländern, sage ich jetzt mal, im chinesischen Mannschaften sein darf in der ersten Liga. Das sind schon durchweg chinesische Spieler da, ne?
Großteil chinesischer Topspieler. Evergrande ist in der Lage, sich die Spieler auch aus dem eigenen Land zuzukaufen. Und man stelle sich vor, ja, sie haben auf den Positionen die Topspieler aus China, dann noch so 3, 4, 5 für den Gesamtkader, Top-Internationale. Das reicht dann eben, um in China eine bedeutende Rolle zu spielen. Und umso schwerer ist es natürlich für die Jungs, die ich jetzt trainiert habe oder die danach kommen. Die träumen alle davon, den großen Schritt zu machen, bei Cannavaro zu trainieren und zu spielen und schaffen es dann am Ende eben nicht. Und ja, das ist nicht leicht, mit denen dann auch tagtäglich so den Umgang zu haben, sie immer wieder zu ermahnen, zu ermuntern, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und ja, war eine ganz interessante Geschichte in der Zeit, asiatische Champions League, da waren meine Spieler mit immerhin 19 Jahren dann Balljungen. Ja, die wurden eingeladen, die sind den Tag vorher, sind die da rübergefahren, weil unser Trainingscampus war noch mal knapp 2 Stunden weg von Guangzhou. Da sind die rübergefahren, haben quasi das Abschlusstraining mitgemacht bei den Profis, insofern, dass sie die Bälle zugeworfen haben am Spielfeldrand und dann eben einen Tag später im Spiel da mitgeholfen haben und so weiter. Also sie waren ihren Idolen nahe, aber haben eben nicht mit ihnen trainiert und gespielt.
Fabio Cannavaro ist immer noch der Trainer dieser Mannschaft, aber wie du schon sagst, der eigene Nachwuchs muss dann schon hyper stark sein, um die eigentlichen Spieler in China dann doch im Kader vielleicht zu ersetzen oder auf gleicher Höhe mitspielen zu dürfen, denn der chinesische Verband sagt, wir haben langfristige Ziele und dafür wollen wir eine chinesische Liga mit weitgehend auch chinesischen Spielern, um diese Ziele mal Weltmeisterschaftsqualifikation und Nummer 1 in Asien zu sein, auch zu erreichen. Jetzt bist du aus Guangzhou, aus China weggegangen, als ganz frisch so ein bisschen das Coronavirus da ja das Licht der Welt erblickt hat in Wuhan, 1000 Kilometer etwa von Guangzhou entfernt. Hast du das mitbekommen, wie das damals losging, die ersten Informationen? Wir hatten es eben gesagt, du hast die Sprache nicht beherrscht, du konntest sie nicht lesen. Aus welchen Informationen heraus hast du überhaupt erfahren, dass da irgendwas gerade im Anzug ist, was die Menschheit aber richtig in Gefahr bringt?
Erstmal habe ich einen persönlichen Bezug zu Wuhan. Wir haben immerhin, oder ich habe dort 2 Turniere gespielt. Eins quasi so ein bisschen als Gegnerbeobachter für einen Kollegen, einen spanischen Kollegen, der mit seiner Mannschaft, mit der U17 seinerzeit dort war. Das war gleich am Anfang meiner Tätigkeit. Und dann bin ich mit meiner Mannschaft selbst mal hingeflogen, habe ein erfolgreiches Turnier in Wuhan gespielt, sodass ich da auch mit der Stadt was anfangen kann. habe so die Bilder vor Augen, wie die Stadien, ja, wie die da stehen und wie die Stadt aussieht und so weiter. Also da habe ich schon ein bisschen was erlebt und ist mir natürlich der Schreck in die Glieder gefahren. Ist ja klar, als ich gehört habe, was sich da entwickelt, wie das losging. Ich war nicht mehr im Land, ich war dann schon in Japan, bin aber Anfang des Jahres nochmal nach China geflogen, weil ich mich mit Kollegen getroffen habe von deutschen Spitzenvereinen, die dort ihre Büros unterhalten und mich mit denen ein bisschen committed habe, so dass ich nochmal Anfang des Jahres in China war. Und so nach und nach ging das dann eben auch los. Inzwischen war ich zurück in Japan und habe es nur noch aus der Entfernung mitbekommen, natürlich medial alles verfolgt. Und wenn man dort gearbeitet hat, wenige Wochen vorher, dann hat man nochmal einen besonderen Bezug. Ich glaube, deutlich mehr, als es die Deutschen in Deutschland oder die Europäer dann eben auch haben können. Und das ist schon, das beschäftigt einen schon, wenn man auch weiß, die Spieler sind jetzt dort, also die ehemaligen Spieler, die ehemaligen Trainerkollegen, die sind vor Ort in Guangzhou, im Großraum Guangdong in der Provinz. Ja, das ist nicht einfach. Ich habe dann versucht, Kontakt zu halten, mal nachzufragen, was genau passiert, wie es ihnen geht, ob sie hoffentlich alle wohl auf sind. Das ist der Fall gewesen, war ich ein bisschen beruhigt, aber das ist schon alles nicht ganz leicht.
Du hast in diesen 2 Jahren China auch nicht nur als Land, sondern auch, ja, ich sag mal, als Staatsmacht kennengelernt. Von daher kannst du, glaube ich, auch ganz gut beurteilen, wie die mit diesem Thema umgehen in ihrem Land. Ist das so, ja, Staatsmacht sagt, hier ist nichts passiert, hier gibt es auch keine Toten, das haben wir alles im Griff. Erst auf Druck der Öffentlichkeit und des Auslandes hat man ja dann so ein bisschen gesagt, was ist eigentlich passiert. Und dass man auch sagt, wir haben auch Erkrankte, wir haben auch Todesfälle, aber jetzt scheint man ja schon wieder zu sagen, nö, passiert nichts, alles im Griff. Glaubst du das, was die dort alles immer erzählen?
Erstmal muss man wissen, dass die Chinesen ein ganz stolzes Volk sind. Ein ganz stolzes Volk, das äußert sich zum Beispiel darin, dass, das musst du als Trainer dann auch lernen, wenn du vor der Mannschaft stehst, kannst du nicht wie in Deutschland, wie wir das kennen, einzelne Spieler kritisieren, einzelne Trainerkollegen kritisieren, wie auch immer, wenn dann andere dabei sind. Das kannst du unter 4 Augen machen, aber das hat viel mit Gesichtsverlust zu tun. Der Stolz der Chinesen kommt dann durch. Da musst du dementsprechend auch agieren. Das habe ich sehr schnell gelernt und wir haben das auch gut hingekriegt. In der Situation jetzt muss man wissen, oder die meisten wissen, dass China eine rasante Entwicklung genommen hat, vor allem wirtschaftlich in den letzten 10 Jahren. Wenn man sich die Ausgangssituation mal anschaut, vor vielen, vielen Jahren, ein wirklich armes Volk mit viel, viel Problemen links und rechts, aber haben sich enorm entwickelt. Die Städte, die schießen aus dem Boden, die Hightech-Bauten, Autobahnen, Flugplätze, Flughäfen, Spielfelder, also Fußballstadien, was auch immer. Also holen rasant auf. Und weil sie das machen, haben sie natürlich auch mit der Zeit ein hohes Selbstwertgefühl entwickelt, großes Selbstvertrauen in sich, in ihre Nation, in ihre Vorgehensweise. Und wenn dann sowas passiert, wie es passiert ist, dann tun sie sich natürlich schwer, gewisse Dinge zuzugeben, auch in der Weltöffentlichkeit zu stellen. Und naja, das beschäftigt sie natürlich dann auch als eine der größten Mächte mittlerweile in der Welt. Und was man den Zahlen glauben kann, was man nicht glauben kann, das ist müßig. Ja, weil wir können über Deutschland reden, wir können über Japan reden oder auch über China reden. Ich höre mir den Podcast von Drosten an im NDR. Ja, da geht es um die Zahlen in Deutschland, auch anderswo. Wer will das kontrollieren? Wer kann das sagen? Es ist so schwer, überhaupt ein klares Gefühl, einen klaren Kopf zu kriegen, was eigentlich genau passiert. Ich glaube, das geht euch in Deutschland aktuell nicht anders als uns hier in Japan oder in China auch. Was ist genau los? Wie viele Zahlen sind es? Wie viele Menschen betrifft es? Wie viele Kranke? Wie viele Tote? Das ist, glaube ich, in allen Ländern ähnlich. Und die Struktur des Landes gibt es eben dann auch her, dass eine Stadt wie Wuhan mit 11 Millionen Einwohnern mal eben von heute auf morgen abgeriegelt wird, dass innerhalb von wenigen Tagen Krankenhäuser aus dem Boden schießen, dass sie für sich entscheiden, wie sie es angehen, das, was für ihr Land das Richtige ist. Das lässt sich niemals übertragen auf andere Länder, aber für ihr Land und für ihre Situation damals war es die richtige Entscheidung. Ja, und wenn das Leben so langsam wieder losgeht, werden sie sich auch gut überlegt haben. Also da glaube ich schon, dass sie da genau hinschauen. Ich hoffe das zumindest, dass da nicht der Bumerang eines Tages kommt.
Hast du denn noch einen Blick dahin nach China? Verfolgst du das? Du hast eben noch gesagt, mit einigen Kollegen aus dem Verein hast du noch Kontakt gehabt, telefonierst noch mit denen. Ist das aktuell auch noch so, dass du nachfragst?
Das ist so. Ich habe zu meinem alten Fitnesstrainer, ist ein junger Kollege, der sehr innovativ ist. Der hat in Australien studiert, hat eine japanische Frau, der lebt in China, der arbeitet in China und zudem habe ich einen guten Kontakt und so hält er mich ein bisschen auf dem Laufenden. Der Trainingsbetrieb in Guangzhou, der läuft mit den Jungs. Und ja, ich freue mich immer von ihm zu hören, dass es ihm gut geht. Er erkundigt sich nach mir und meiner Familie, und so dass ich auch da nochmal einen direkten Bezug habe.
Bist du froh, dass du raus bist aus China? Denn du bist gegangen, bevor Corona zumindest, ich sag mal, entdeckt wurde. Hätte ja schon vielleicht vorher sein können, dass das passiert ist. Man sprach ja so vom Bereich Dezember, dass es dort dieses Virus das erste Mal gegeben hat. Du bist ja kurz vorher dann gegangen. Also so gesehen froh, passend das Land verlassen zu haben?
Das könnte man meinen, dass wenn man nur auf China blickt, ich den richtigen Zeitpunkt noch erwischt habe. Es gab eine Situation, ich war jetzt vor kurzem in Deutschland, habe mich da eine Weile aufgehalten. Dann, das waren so die Anfänge, dass in Deutschland ein bisschen hektischer wurde. Dann hatte ich meinen Rückflug nach Japan, da hätte ich sagen können, ja gut, dass ich noch aus Deutschland rausgekommen bin. Jetzt sitze ich in Japan, jetzt weiß ich gerade nicht ganz genau, wie sich hier entwickelt, was ist in 2, 3 Wochen oder Monaten. Ja, bin ich dann eines Tages froh, wieder aus Japan raus zu sein. Was ich sagen möchte ist, egal wo man ist in dieser Zeit, egal, wir haben, meine Frau hat eine Kollegin, die sitzt in Kolumbien, in Bogota, in der deutschen Schule. Die haben komplette Ausgangssperre mit Strafandrohung ohne Ende. Wir können hier noch im Park spazieren gehen, wir können laufen gehen, Radfahren, können einkaufen gehen, alles, das dürfen die alles nicht mehr. Wo ist man sicher, wo ist man gut aufgehoben? Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig zu beantworten, je nach Situation. Ich habe jetzt auch aus der Entfernung natürlich telefoniert mit meinen Eltern, mit meinen Freunden. Ich habe im Moment auch kein klares Bild, was in Deutschland passiert. Ja, wenn ich das erleben würde, hätte ich einen Blick drauf. Ich kann sagen, was in Japan ist, aber so richtig ein Gefühl, was in Deutschland ist oder wie es sich entwickeln wird, habe ich nicht. Und dementsprechend glaube ich, ist es auch ja schwierig zu sagen, jetzt bin ich noch rechtzeitig rausgekommen, jetzt bin ich da und dort wieder rausgekommen. Es verfolgt uns überall auf der Welt und das muss allen klar sein. Es ist kein sicheren Ort. Es gibt keinen sicheren Ort aktuell. Das ist mein Empfinden. Egal wo man ist, man muss überall vorsichtig sein, mit den nötigen Maßnahmen agieren und mehr kannst du nicht tun.
Das müssen wir nochmal deutlich machen, weil es vielleicht so ein bisschen im Nebensatz ist. Du bist aktuell in Japan. Ich erreiche dich im Moment auch in Japan in einer fantastischen Verbindung wieder. Wo genau, in welcher Ort, darf man wahrscheinlich sagen, welche Stadt, es gibt ja wahrscheinlich keine kleinen Orte in Japan, bist du da im Moment?
Wir sind in Yokohama. Die Schule heißt Tokyo Yokohama. Also man muss sich vorstellen, Tokyo mit dem Ballungsraum, mit über 18 Millionen Menschen ist ja das, oder 30 insgesamt, wenn man alles dazu zählt, wer auch immer das macht. Aber das größte Ballungsgebiet überhaupt auf der Welt. Und da gehört Yokohama dann, die Präfektur hier, Kanagawa auch dazu. Ich fahre ungefähr von hier, wir sind bis am Stadtrand von Yokohama, etwa 20, 25 Minuten mit der Metro in die Innenstadt nach Yokohama. Und dann nochmal etwa eine halbe Stunde nach Tokio rein. Also wir sind eine knappe Stunde vor Tokio. Wohnen hier idyllisch, wir haben viel Grün um uns herum, wir haben Parks, wir haben andere Themen, die wir besuchen können. Jetzt sind die Sehenswürdigkeiten natürlich Tokio, Yokohama geschlossen, das ist nun mal so, aber wir können uns mit anderen Dingen ablenken. Das Leben läuft hier ganz normal und vernünftig erstmal weiter. Ich hoffe, dass das eine Weile so bleibt oder möglichst ganz so bleibt. Wir haben tolles Wetter, wir haben 20, 22 Grad, die Sonne scheint. Also richtig schönes Frühjahr und trotzdem ist es so, wir sind eingeschränkt. Wir gehen auf die Straße, wir machen unseren Sport, aber versuchen schon auch die Kontakte so gering wie möglich zu halten. Die Schule ist geschlossen, noch eine ganze Weile. Die orientieren sich ein bisschen an den japanischen Schulen, die sind eben auch geschlossen. Situation ist ähnlich wie in Deutschland. Also kein kompletter Lockdown in dem Sinne, aber schon deutliche Einschränkungen, was Geschäfte, was Restaurants angeht.
Yokohama Marinos, wenn ich das, glaube ich, richtig weiß. Es gab auch mal
Marinos, genau.
Marinos. Um Gottes Willen. Yokohama Flugels habe ich auch noch irgendwie im Kopf. Gibt's die auch noch oder ist das jetzt
das Marinos? Die haben fusioniert. Die haben zwei Vereine fusioniert zu den Marinos. Ich war jetzt ein paar Mal im Stadion in den letzten Monaten und ich kann nur sagen, wenn sich jemand mal was Gutes tun will, ich hoffe, die Zeit ergibt sich, dass man wieder reisen kann. Japan ist ein spannendes Land mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Wenige Kilometer bis zum Meer, wenige Kilometer bis in die Berge. Richtig spannend und eben auch der Fußball ist spannend. Ich hatte das nicht gedacht. Ich war ein bisschen, ja, auch vielleicht gar nicht so gut informiert vorab, aber was ich hier wahrnehme ist, dass es hochprofessionell zugeht, sowohl im Training, in den Jugendmannschaften, bei den Profimannschaften, aber auch in den Spielen. Eine ganz, ganz tolle Atmosphäre in den Stadien. Freundlich, ja, einfach eventorientiert, aber mit einer ausgelassenen Stimmung, positiv. Das gefällt mir sehr gut.
Da machst du aber nichts in dem Verein oder für wen bist du im Moment tätig?
Nein, im Moment schaue ich quasi privat mir die Spiele an, erste bis dritte Liga, Jugendmannschaften, so wo ich mich dann eben auch wiederfinden würde. Bin mit deutschen Vereinen im Austausch, die in Japan aktiv sind, ob man für einen deutschen Verein was organisieren kann, was mithelfen kann. Also da ist jetzt noch nichts spruchreif, aber ein bisschen was ist schon auf den Weg gebracht.
Und dann brach die Leitung zusammen. Schade, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, Stefan Böger geht es gut, seiner Familie geht es gut. Vielen, vielen Dank, Stefan, dass du Zeit hattest für Bosses Bundesliga-Blog. Und ich hoffe, liebe Fußballfreunde, für euch war das auch mal interessant, einen Einblick von jemandem zu bekommen, der bis vor kurzem noch in China im Verein Guangzhou Evergrande gearbeitet hat als U19-Trainer und diese Corona-Krise aus nächster Nähe ja verfolgt und begleitet hat. Deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön an Stefan Böger. Zum Schluss vielleicht nochmal die Hinweise. Ich bin bei Facebook, bei Twitter, bei LinkedIn und bei Instagram vertreten. Ihr könnt auch über meine Homepage ralfbosse.de den Kontakt zu mir herstellen. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Und dann melde ich mich sofort. Vielleicht habt ihr ja auch Themenvorschläge, die ihr mal in Bosses Bundesliga-Blog gerne besprechen wollt. Zum Schluss wünsche ich euch dann noch ein frohes Osterfest. Ich hoffe und wünsche euch, dass ihr feiern könnt im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten, auch mit der Familie, dass ihr trotzdem noch schöne Tage haben werdet. Dankeschön und dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder mit der nächsten Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.